Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Yeah, I have a place. But it's not available right now.
We could go to my place.
Yeah, where's that?
West Village.
Too far. How about right down there in the tunnel?
I'm not too crazy about public places.
Don't worry, Dorothy. There's nobody around.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektion. Ich freue mich heute wirklich ganz besonders, denn der Podcast ist ja immer auch eine sehr persönliche Geschichte, auch wenn Markus und ich sehr häufig auch sehr wissenschaftliche Themen angreifen. In diesem Fall ist es wirklich was sehr Persönliches, weil es ein Film ist, den ich erst durch die Themensetzung entdecken durfte. Wir werden heute über Cruising von William Friedkin sprechen. Und es ist ein Film, der mich wirklich begeistert. Ich freue mich auf diese Episode, auf diese Folge, gemeinsam mit Markus über diesen Film zu sprechen. Hallo Markus.
Hallo Sebastian. Ich bin ebenso sehr gespannt und freue mich auch sehr.
Es ist ja erneut, das hatten wir schon ein paar Mal, es ist erneut der Fall, dass ich einen Film später entdeckt habe als du. Das liegt zum einen natürlich daran, dass ich jünger bin. Ich hätte den Film Cruising natürlich auch vorher schon sehen können, habe ihn aber in der Tat erst jetzt gesehen. Als ich Freunden davon erzählt habe, dass ich diesen Film gesehen habe und für absolut brillant empfinde, so ist es richtig, habe ich festgestellt, dass ganz wenig Leute in meiner Generation diesen Film überhaupt kennen. Warum eigentlich?
Ja, Cruising ist natürlich ein Phänomen seiner Zeit. Er ist 1980 rausgekommen, 79 gedreht. Es ist ja in der damaligen Zeit ein großer Skandalfilm gewesen. In Deutschland ist er sogar relativ groß gestartet worden. Es gibt unzählige Plakate, verschiedene Motive, Aushangfotos, man kann da endlos sammeln. Das ist auch für mich ein Zeichen dafür, dass der Film also mit viel Hoffnung verbunden war. Aber gilt ja international damals als Flop. Es ist ein Film, der im Vorhinein eine sehr schlechte Presse hatte und auch ein Film, der vom Publikum zum Teil sehr harsch abgelehnt wurde. Möglicherweise ist er zweierlei. Er ist ja ein Dokument seiner Zeit. Er dokumentiert eine Ära von schwulem Sadomasochismus in New York, der in dieser Form ja nicht mehr existiert, auch vor allem in New York nicht mehr existiert. Darüber können wir später noch reden, weil ich ja an diesen Schauplätzen auch war. Und gleichzeitig ist es ein Film, der seiner Zeit voraus war durch die Art und Weise, wie er erzählt, wie er das Element von Mystery und vielleicht sogar Horror in einem Polizeifilm verankert, das also ganz typisch auch für William Friedkin als Filmkünstler ist. Ich glaube, es ist ein Film, der so irgendwo zwischen alle Stühle fällt und gefallen ist und vor allem jetzt von der Videogeneration der 80er Jahre, die ihn so als so Skandalfilm noch kennengelernt hat, sehr herbeigesehnt wurde und auf Blu-ray inzwischen erschienen ist in England bei Arrow, aber gleichzeitig ein Film, der vermutlich für eine jüngere Generation wirklich was zu Entdeckendes ist. Also ich mache die Erfahrung, dass wenn ich ihn in Seminaren behandle, ich habe ihn in Ludwigsburg an einem Seminar über William Friedkin zum Beispiel gezeigt, dass er sehr gut ankommt. Das ist ganz interessant. Also ich glaube, der Film war seiner Zeit auf eine Weise voraus, die ihn heute erst richtig zu würdigen weiß.
Ja, es gibt keine deutsche Blu-ray-Edition, auch gibt es eine DVD? Ich glaube,
Es gab eine DVD von Warner, die sogar recht gut ausgestattet ist mit einem Making-of und Interviews und so weiter, Hintergründen, Audiokommentar. Aber diese DVD ist schon länger nicht mehr erhältlich und hat auch eine, darüber müssen wir auch reden, der sehr vielen unterschiedlichen Fassungen, die von dem Film existieren, die ich nicht optimal finde. Ich habe zum Glück den Film auf Video kennengelernt, VHS-Video. Und sowohl in Deutschland als auch in Amerika ist er in einer ungekürzten Fassung erschienen, die entsprechend auch das Farbschema repräsentiert, wie er im Kino zu sehen war und nicht, wie es mittlerweile auf der Blu-ray oder auf der DVD ist, noch extremer, also so blaustichig verfremdet hat.
Trotzdem erklärt es ja nicht, warum meine Generation den Film überhaupt nicht kennt. Es ist schon überraschend, weil Al Pacino mitspielt in einer Rolle nach der Pate. Also eigentlich schon ein riesengroßer Star. Und es ist William Friedkin, der mit dem Exorzisten einen der bekanntesten Horrorfilme gedreht hat und ja auch andere großartige Filme wie French Connection gedreht hat und dafür bekannt ist. Und trotzdem kennen ganz wenige Leute diesen Film. Für mich trifft das ja auch zu. Auf mich trifft das zu. Und ich war wirklich überrascht und begeistert davon. Du hast vollkommen recht, wenn man sagt, dieser Film war seiner Zeit voraus. Wie ist es denn im Werk von Friedkin einzuordnen? Ich musste mich da ein bisschen einlesen und hatte so das Gefühl, dass vor allem die Produzenten um ihn herum wahnsinnig viel auf diesen Film gesetzt haben, während er eigentlich nur sein Ding so durchziehen wollte. Er ist ja schon ein Regisseur, der sehr radikal eine lange Zeit seine eigene Formsprache bedient oder mit einer sehr spezifischen Formsprache arbeitet, die bei Cruising ja nochmal zugespitzter ist als bei den Filmen davor.
Ja, das liegt vielleicht daran, der Film ist an so einer Umbruchsphase. Friedkin ist ja in seiner Karriere sehr variabel. Also er hat ja sowohl Musikfilme als auch Dokumentarfilme, Fernsehreportagen gemacht. Er hat dann den Durchbruch gehabt als Hollywood-Wunderkind mit dem Film French Connection, hat diesen unfassbaren Welterfolg mit Der Exorzist, der ihn heute noch ernährt. Das ist der Film, von dem er lebt. Er muss also quasi mit seinen anderen Filmen sowieso nicht mehr Geld machen, weil das ist quasi dadurch geleistet. Er hat diesen großen Misserfolg gehabt mit dem Film Atemlos vor Angst, Sorcerer, der aber unfassbar gut ist. Also wenn man ihn heute auch rückblickend nochmal sieht, der war auch seiner Zeit voraus. Und dann ist Cruising im Grunde der erste Film seiner 80er-Jahre-Phase, die mit zum Beispiel To Live and Die in L.A. auch noch einen sehr interessanten, sehr starken Partner bekommt. Das ist ja ebenfalls ein Polizeifilm, ist ein obsessiver Film, ein Film, wo es um Fetischismen geht, um Sexualität. Oh, ja. Also es gibt Ähnlichkeiten, obwohl der Stil, und jetzt ist ein interessanter Punkt, Cruising ist deswegen ein Verbindungslied, weil er noch eher diesen harsch realistischen Stil, den man aus Cruising und Der Exorzist kennt, reflektiert. Das wird heute nicht mehr ganz so auffallen, weil die aktuelle Blu-ray davon eine Art, eine Color Correction enthält, die den Film stilisierter erscheinen lässt, als er ursprünglich war. Wenn man ihn in der VHS-Version kennengelernt hat, wie ich in den 80er Jahren, dann ist es wirklich ein Film, der mit einer realistischen Bildgestaltung in den Clubs, in den Killerclubs in New York und in den Straßen von New York unterwegs ist. Also diese ganzen Ideen der Verfremdung sind gar nicht so dominant. Also das kommt erst bei Friedkin im Werk mit To Live and Die in L.A., dass er solche experimentelleren Dinge da einführt. Und deswegen ist Cruising eigentlich eher eine Art Film Noir in Farbe, der einen relativ oder erstaunlich realistischen Blick in den New Yorker Underground der späten 70er Jahre wirft, der dann durch die Verbreitung des HIV-Virus ja massiv, also durch die AIDS-Toten der Zeit damals, man kannte den Virus ja zum Teil noch nicht, man hat sich da nicht geschützt und es gab ja viele Prominente, die in dieser Zeit auch dann zum Opfer wurden, sich dort infiziert haben, der Philosoph Michel Foucault zum Beispiel oder Robert Mapplethorpe, der große Fotokünstler, also das sind Leute, die aus dieser Zeit eben auch nicht mehr leben, ne, die das aber so noch mitbekommen haben.
In einem Interview spricht Friedkin ja auch davon, dass er plötzlich wieder in der Zeitung von mysteriösen Toten gelesen hat, die sich dann als die ersten Opfer des Virus herausgestellt haben. Und das auch nochmal dazu beigetragen hat, dass er diesen Film machen wollte. Dazu sollten wir aber später weiterreden. So viel erstmal zur Vorrede und so ein bisschen zu die Atmosphäre und die Stimmung des Films da einzuleiten. Steigen wir erstmal tiefer ein, indem wir den Inhalt des Films so mal kurz Revue passieren lassen. Auf einer Ebene ist der Film ja ein ganz straighter Cop-Thriller, ein Mystery-Cop-Thriller, der in der homosexuellen Sadomaso-Szene in New York spielt. Al Pacino spielt einen sehr jungen Polizisten, Steve Burns, der von seinem Captain Adelson, gespielt von Paul Sorvino, beauftragt wird, die Szene zu infiltrieren oder sich der auszusetzen, um einen Killer zu finden, der dort in dieser Szene sein Unwesen treibt. Es werden gleich am Anfang des Films Leichenteile im Hudson River angeschwemmt und sehr schnell sieht man auch den ersten Mord. Da werden wir sicherlich noch drüber reden, wie sehr diese Morde auch mit dem Genre des Giallos zu tun haben. Auf jeden Fall ist es ein Film, der so gestaltet ist, dass man den Mörder, die Mörder, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, sieht, dass man die mitbekommt und gleichzeitig den Protagonisten begleitet, wie er diese Welt entdeckt. Mhm. Mehr gibt es über den Inhalt eigentlich erstmal gar nicht zu erzählen. Wesentlich spannender ist ja die Form.
Ja, zumal der Film nur scheinbar linear und geradlinig das Ganze erzählt. Er ist ja doch eher punktuell, also er beleuchtet bestimmte Situationen, Schauplätze. Er ist nicht mal von seiner Perspektive in dieser Hinsicht konsequent. Also es ist nicht alles aus der Sicht der Figur Steve Burns erzählt, sondern man kriegt auch manchmal einfach andere Szenen. Man kriegt ja die Mordszenen mit, die er erstmal zunächst mal natürlich nicht mitkriegen kann. Obwohl es natürlich später ja auch einen Verdachtsmoment gibt, der auf ihn gelenkt wird. Übrigens einer der großen Streitpunkte zwischen Friedkin und Al Pacino. Der Al Pacino hat Friedkin offenbar immer vorgeworfen, dass er am Ende des Films selbst als Verdächtiger erscheint, hätte ihn getäuscht über die Rolle und er hätte die Rolle anders angelegt, wenn das beabsichtigt gewesen wäre. Während Friedkin ist ja ein Regisseur, der auch bei seinen anderen Filmen schon sehr stark in der Montage seine Filme eigentlich konstruiert und da auf gewisse Dinge kam und ihm dann bewusst wurde, warum gewisse Sachen auch unbewusst vielleicht gemacht wurden, die aber dann in der Montage plötzlich sinnhaft erschienen. Und dazu gehört auch das Etablieren unterschiedlicher Täterfiguren. Es gibt ja einen nominellen Täter, also der wirklich festgenommen wird dann auch, ja, der aber von sich ja behauptet, er hätte keine Verbrechen begangen. Man sieht ihn aber einmal tatsächlich, ja, also er ist einmal der potenzielle Täter. Dann gibt es aber andere, die Täter sind und dann Opfer werden, zum Beispiel, ja. Also der Täter des ersten Mordes, den wir mitbekommen, ist dann später ein Opfer im Park dann. Ne?
Also, beim zweiten Mord.
Genau. Und das ist im Grunde dieses Meandern des Tatverdachts oder der Täterschaft, das diesen Film so irritierend macht. Und der, was vielleicht ein Grund ist, warum der Film damals nicht so gut ankam. Das Zweite, was man bei dem Film ja sagen muss, ist, dass er eine Subkultur, die schwule Leder- und SM-Szene porträtiert, die in dieser Form auch heute nicht mehr ganz so denkbar wäre. Es war eine reine, also eine unsafe Szene, wie man heute sagen würde, eine Barebacking-Szene, die sich wirklich nur hedonistisch ihren Ausschweifungen gewidmet hat, weil eben, wie gesagt, die Gefahr, die tödliche Gefahr durch Krankheiten damals nicht verankert war im Bewusstsein. Es gibt im Film Hinweise auf die Fistfucker Association of America, FFA. Das ist zum Beispiel auf einem Nummernschild zu sehen, das, wo einer vorbeigeht am Anfang. Das war im Grunde der Hinweis, die Subkultur in diesen Clubs war sehr stark auf Fisting-Techniken orientiert. Und das wird im Film eigentlich auch gezeigt. Also wenn der eine in dieser Sling ist und dann mit Crisco, das war ein Buckfett. Crisco wird zum Teil heute noch, aber dann aus nostalgischen Gründen vielleicht, noch benutzt in der schwulen Szene. Crisco hat extrem gute gleitende Eigenschaften. Und es gibt also so auf den Flyern aus der damaligen Zeit, ich habe da viele Dokumente gesehen, da kann ich gleich noch drüber reden, über die realen Hintergründe, da stand immer drauf, bring your own Crisco. Also man soll sein eigenes Gleitmittel mitbringen. Und natürlich wurden diese Fisting-Aktionen, wie man es im Film auch sieht, natürlich nicht mit Handschuhen gemacht oder sowas. Ja, also da war, wie gesagt, eine ganz andere Szenerie. Dann sind da sehr exzessive Dinge auch passiert, die filmisch gut dokumentiert sind. Es gibt Filme aus dieser Zeit, pornografische Schwulenfilme aus dieser Zeit, die ich auch sehen konnte, die entsprechend das zeigen, was Friedkin und auch Pacino gesehen haben dürften, als sie in diesen Clubs waren. Und weil das den Mindshaft Club oder den den Wolf's Den und ich glaube Eagle's Nest und so weiter, das sind alles Clubs, die es ja gab, ja. Und da ist es so, dass wenn man da reinging, liefen diese Dinge ab und Friedkin hat sie gefilmt. Es gibt ja diesen großen Mythos um den ungekürzten langen Cut von Cruising, der 40 Minuten mehr Material haben soll. Das ist im Grunde die Fassung, die Friedkin vorgelegt hat. Das sagt er ja auch heute immer wieder, die ganze Pornografie enthält, die dann rausgeschnitten wurde, um dem Film ein R-Rating zu geben. Er sagt aber eigentlich auch, dass ihm schon klar war, dass er das rausschneiden musste, weil es war schlicht pornografisch. Und er wollte aber die Möglichkeit haben, quasi das, was er zeigen wollte, so hart zu machen, dass es im Vergleich immer noch harmlos wirkte mit dem, was er vorlegte. Das ist eigentlich eine gängige Strategie. Scorsese hat das ja auch schon mit Casino zum Beispiel so gemacht. Ja. Also den so übertrieben brutal dann abgeliefert, dass die Leute zufrieden waren, dass er halt was rauskürzte und er dann trotzdem eine harte Fassung hatte.
Ja, das muss man ja durchaus sagen. Der Film ist für damalige Verhältnisse sehr explizit. Mhm. Und er hat ja auch, wenn auch nur in Zwischenschnitten, in den subliminalen Bildern. Jetzt hätte ich es fast nicht rausbekommen. In den subliminalen Bildern, die er dazwischen schneidet, eine anale Penetration drin, in dem das Zustoßen des Messers mit der Penetration gleichgesetzt wird, auf der visuellen Ebene.
Richtig. Das ist beim ersten Mord und bei dem Mord im Pornokino. Aber vor allem beim ersten Mord ist es so, da sehen wir Zwischenschnitte und zwar, es wird parallelisiert mit dem Mordakt, aber es kommt vor allem zwischen zwei Nahaufnahmen des Killers und seiner Spiegelbrille. Interessanterweise ist es von dem Color Grading sehr unterschiedlich in den verschiedenen Fassungen. Es war nämlich ursprünglich in der VHS-Fassung sieht man das so, dass man es relativ schwer nur sieht, weil es von der Farbigkeit entsprechend angeglichen war. Also man Subliminalbilder sind ja unter einer Sekunde lang, also nur wenige Einzelbilder. Und Friedkin benutzt das öfter, auch in Der Exorzist gibt es diese Elemente, ja. Und auch in To Live and Die in L.A. übrigens. Und ja. Das sind Dinge, die er kaschiert hat. Und es gibt spätere Fassungen, also die er digital neu bearbeitet hat, vor allem die DVD und auch die Blu-ray, wo das dann etwas deutlicher ist. Aber es wurde nicht rausgeschnitten.
Ja. Ja. Auf der Arrow ist es auf jeden Fall deutlich. Es
ist sehr deutlich.
Es ist deutlich zu erkennen. Es hat trotzdem einen sehr verstörenden, interessanten Effekt. Mhm. Weil er natürlich damit mehrere inhaltliche Möglichkeiten der Deutung offenlegt, also auch was die Motivik des Mörders angeht. Auch dort gibt es ja unterschiedliche Motive, die dem Mörder zugeschrieben werden. Es gibt eine sehr psychoanalytische Deutung, die sehr überdeutlich in dem Film ist, nämlich dass der Killer, der offensichtliche Killer oder der, der im Film angeboten wird als der Killer, der Columbia University Student, sich an der Homophobie seines Vaters abarbeitet. Mhm.
Ja, er spricht ja auch mit im Original mit der Stimme seines Vaters zum Teil. Also seine Stimme wechselt und als er zum Beispiel am Schluss sagt, ich habe nie jemanden getötet, dann sagt er es mit der Stimme des Vaters.
Ja, und auch schon während des ersten Mordes ist es immer, der Killer spricht in der Stimme des Vaters oder des Schauspielers.
Ja.
Den Vater sieht man am Ende bei einer Szene im Park.
Ja.
Das ist interessant, weil er dort eigentlich sehr eindeutig wird, wo er in den anderen Szenen eher die Ambivalenz wählt, ist das hier eine Überdeutlichkeit, die mich jetzt nicht gestört hat, aber es ist zumindest bemerkenswert, dass er dieses Stilmittel wählt, dass er den Vater auf einer Parkbank sitzen lässt.
Ja, aber in einem sehr überstrahlten Licht, sodass es irreal wirkt.
Das stimmt, aber er lässt etwas Imaginäres auf der Leinwand erscheinen, während das ganze Imaginäre des Al Pacino-Charakters, also dieses sexuelle, homosexuelle Begehren, was in dem Film in ihm herauf oder heranwächst, das zeigt er ja an keiner Stelle, sondern es wird über den Blick vermittelt, über die Art und Weise, wie sich Pacino bewegt, wie er sich verändert, wie er sich körperlich betätigt. Und dann fällt so eine Szene natürlich auf. Das ist die eine Erklärung, warum tötet hier jemand? Weil er sein eigenes sexuelles Begehren nicht damit nicht umgehen kann, also eine Art Exorzismus betreiben will. Es ist aber auch eine andere Erklärung möglich durch diese Bilder, durch diese Sekundenbilder oder subliminalen Bilder, dass es auch um eine Übersteigerung geht, eine ultimative Penetration. Mhm. Das Opfer oder seinen Partner ultimativ zu besitzen. Mhm. Weil dieses Lied, was der Killer immer singt, I'm here, you're here, dieser komische Reim, natürlich auch total doppeldeutig gelesen werden kann. So, hier sind wir jetzt beide und jetzt geht's zur Sache, jetzt kommen wir uns näher und du kommst mir hier so nah wie noch nie zuvor. Ich werde dich besitzen. Also so eine komische Variante steckt da auch immer wieder drin.
Ich fürchte, das, was du gerade sagst, das ist im Grunde die perverse Lesart des Films, die damals von den Leuten, die das Drehbuch, die hatten ja ein geleaktes Drehbuch damals, die Demonstranten, was sie als schwulenfeindlich begriffen. Also die Idee war, dass diese Koppelung von Tötung und vor allem analer Sexualität und Homosexualität in der Hinsicht, also so diese aktiven, penetrierenden Homosexualität, dass das eine Koppelung war, die als schwulenfeindlich gesehen wurde. Im Nachhinein ist es so, der Film ist ja dann auch als Metapher auf die Beginn der AIDS-Ära gelesen worden, was zu der Zeit einfach noch nicht passte. Leo Bersani, ne? Also berühmter Autor in Amerika, hat ja ein Buch geschrieben, ist The Rectum a Grave, wo er genau über diese Bedeutung des AIDS-Schocks für die Schwulenszene auch nachdenkt. Und gleichzeitig haben wir ja Theorien wie Marquis de Sade, der ja die anale Sexualität immer als den ultimativen Protest gegen Gott bezeichnete und auch empfohlen hat, weil es eben eine unfruchtbare Sexualität ist. Und all diese Aspekte fließen zusammen und machen eigentlich den Skandal Cruising aus. Also das, wie du es jetzt beschrieben hast, ist, glaube ich, genau das, was man als ein damals Aktivist, also aktivistisch motivierter, geouteter Homosexueller hassen musste. Ja, also das war das an dem Film, was abgelehnt wurde. Und jetzt ganz kurz noch, während ich aber mit Leuten aus der Zeit gesprochen habe, wie zum Beispiel Jack Fritcher, der war Herausgeber des Drummer Magazins, eines schwulen SM-Magazins oder schwulen Magazins, und hatte sehr viel mit dem Mindshaft Club und hat ihn auch dokumentiert zu tun. Das waren aber auch Leute, die den Film unterstützt haben, weil sie eben diese Todesnähe, die Sexualität und die Todesnähe und diese Bedrohung fast in also einem bataillischen Sinne auch genossen haben. Also es ist nicht so, dass diese die Skandalisierung dieses Umstandes von allen geteilt wurde. Aber ich frage mich tatsächlich, wie das heute gesehen würde. Also möglicherweise, ja, der Film kommt ja heute besser an. Also er wird gut wahrgenommen, wenn er auch jetzt als Blu-ray und so weiter durchweg als Klassiker. Wobei ich mich manchmal frage, ob er in einer aktuellen queeren Diskussion nicht eigentlich wieder einen Skandal auslösen würde.
Das habe ich mich in der Tat auch gefragt, weil dieser Skandal, den der Film ausgelöst hat, natürlich wahnsinnig viel mit dem zu tun hat, was wir heute Identity Politics nennen. Mhm. Also, dass sich eine bestimmte aktivistische Position verletzt fühlt von einer bestimmten These oder einer intellektuellen Auseinandersetzung mit einem Thema, das ich bei Cruising überhaupt nicht einzig und allein auf homosexuellen Sex gesehen habe, sondern eher über das Begehren gelesen habe. Es geht dort erstmal um ein Begehren. Mir war das völlig wurscht, ob es sich dabei um homosexuellen Sex handelt, um Sadomaso in der schwulen Szene. Ich sehe dort erstmal eine pulsierende sexuelle Energie, die ich gar nicht. Das ist eine Frage, die ich dir dann, die ich wirklich nochmal explizit dann an dich stellen will zur Hyper-Masculinity, also zur Hypermännlichkeit, wo ich so ein bisschen skeptisch bin oder nachfragen will. Aber ich habe den Film in der Tat nicht so gelesen. Deswegen verstehe ich den Skandal der damaligen Zeit nicht ganz, befürchte aber, dass der in bestimmten Kreisen durchaus nochmal negativ wahrgenommen werden könnte heute. Mhm. Auch weil die Sexualität, die dort gezeigt wird, auf den ersten Blick sehr harsch ist. Mhm. Und das auch etwas ist, was heute gerne verdrängt wird, weil es negative Konnotationen auslösen könnte. Ich finde den Film aber erstmal grundsätzlich als Zeitdokument sehr interessant, wenn man ihn auch jetzt nicht als rein Dokument, also nicht dokumentarisch, also die Musik, die dort in den Clubs gespielt wird, die Friedkin dort spielen lässt, scheint ja nicht die zu sein, die dort zu dem damaligen Zeitpunkt gelaufen ist. Er hat wesentlich härtere Rockmusik.
Ja, Punkmusik eigentlich auch, ne? Also er hat von einigen Bands, also die damals in der amerikanischen Punk-Szene aktiv waren, hat er sich Lieder da machen lassen. Jack Nitzsche, der als Komponist aufgeführt wird, ist eigentlich eher jemand, der Musical Supervisor war, der gewissermaßen Stücke ausgewählt hat und gesucht hat. Und es sind ja auch so interessante so Jazz-Stücke mit diesem Basslauf, den man da manchmal hört und diese experimentellen Elemente. Das sind ja alles Stücke, die sind auf dem neuen Soundtrack. Das gibt ja so einen 3-Vinyl-Soundtrack jetzt zu kaufen mittlerweile, wo diese Stücke alle drauf sind. Und man merkt, da ist gar keine, also da sind vielleicht 2-3 Keyboard-Töne von Jack Nitzsche selbst. Und der Rest ist eigentlich wie bei der Exorzist auch schon verfügbare Musik, auch neue Musik, experimentelle, im Bela Bartok-Stil kann man sagen. Und dann eben Punkmusik, die direkt aus den Punkclubs kam und nicht aus den schwulen Clubs, wobei es da Überschneidungen gab. Also es ist nicht so, dass das völlig abwegig ist. Aber man muss ganz ehrlich sagen, und das sagen auch alle Zeitzeugen, in diesen Lederclubs liefen Sachen wie YMCA und sowas. Also die Village People waren da auch nicht unbekannt und es lief Disco-Sound, ja. Und das ist halt genau im Grunde etwas, was dem Film auch ausmacht, dass er daraus so eine harsche Metapher von so extrem aggressiver Sexualität auch macht.
Das ist vielleicht das richtige Stichwort, um zur Hypermännlichkeit zu kommen. Mhm. Dabei kann ich auch erwähnen, dass ein Buch erscheinen wird. Also, dass wir hier über Cruising sprechen, ist hat einerseits damit zu tun, dass wir beide diesen Film, also du den Film sowieso, der begleitet dich schon sehr lange und ich diesen Film jetzt entdecken konnte und diese Leidenschaft darüber zu sprechen sehr groß ist, aber es ist gleichzeitig so, dass du ein Buch geschrieben hast über Cruising, das jetzt an Halloween erscheinen wird. Wenn du da ganz kurz was erzählen könntest und dann kann ich meine kritische Nachfrage loswerden.
Ja gut, das ist jetzt die Frage natürlich, das fällt mir schwer, das wirklich mit wenigen Sätzen zu machen, weil da hängt viel dran, warum dieses Buch entstanden ist. Ich will vielleicht sagen, ich habe es ja zusammen mit Eugenio Ercolani aus Rom geschrieben. Das ist ein Freund und Kollege von mir, der auch viel Bonusmaterial für Filme produziert, der halt auch Filmemacher ist und sehr gut Englisch kann, hat in London studiert und wir haben uns kennengelernt auf einem Filmfestival und haben sofort eine Connection gehabt und das Interessante ist, dass wir beide heterosexuell sind, beide ein Interesse an sadomasochistischen Subkulturen und sowas immer schon hatten und beide das Bedürfnis hatten plötzlich, lass uns was zusammenschreiben über diesen Zusammenhang. Und das war also immer unser Projekt, Sadomasochismus im Kino, ne? Auf Englisch zu schreiben. Es war auch für mich ein bisschen die Herausforderung. Ich habe Texte auf Englisch geschrieben, aber ich wollte wirklich ein englisches Buch mal rausbringen. Und wir haben dann länger dieses Projekt mit uns getragen, ein paar Jahre lang. Und dann lernte ich in New York, besser gesagt, ich kannte ihn von Facebook und habe dort in New York persönlich Shay Droop kennengelernt. Shay Droop ist ein Filmjournalist und auch Nebendarsteller aus zahlreichen Filmen, also in The Irishman und so und verschiedenen Sachen kann man ihn sehen. Und Shay Droop ist schwul. Und hat quasi ein extremes Interesse, die New Yorker Schwulenszene, die es in der Form nicht mehr gibt, zu dokumentieren. Wir haben uns dort getroffen im Meatpacker District, wo Cruising spielt und gedreht wurde. Und wir haben dort die ganzen Schauplätze wirklich mit dem iPhone immer geguckt, wo, also wie sieht's im Film aus mit dem Screenshot, wie sieht's heute aus? Haben das verglichen, wir haben Fotos gemacht. Ich habe wunderbare Bilder. Ich habe ein Bild, da das ist ganz toll, da steht eigentlich im Hintergrund no trespassing, weil da so eine Baustelle ist. Aber das Schild ist kaputt und da steht nur noch no assing. Und solche Sachen. Und wir hatten tierischen Spaß dort und sind wirklich in das Hotel gegangen, wo der Film gedreht wurde und so einfach reingegangen und haben dann zu den Leuten gemeint, wir wollten mal gucken, weil hier wird der Film gedreht. Und das war auch okay. Ne? Keiner dieser Clubs existierte noch. Es gibt einen Lederladen noch, der so ähnlich ist wie der, den man im Film sieht, wo man so Accessoires kaufen kann, Ledergeschirr, Dildos und so weiter. Und den gibt es noch dort in der Nähe. Wir waren dann auch in einer schwulen Bar, aber die völlig normal war und haben ein bisschen mit den Leuten auch darüber geredet, über das, wie es früher war und was es nicht mehr gibt. Und diese ganze Szenerie war wirklich wild damals in den 70er Jahren vor allem, wo der Film auch spielt. Also das haben ja nur ältere Leute aus der Szene noch mitbekommen. Da waren wirklich, da war Sex auf der Straße, ja. Also in den Nebenstraßen, Blowjobs, Prostitution, das Cruising selbst im Central Park, da war ich natürlich auch, weil dort auch verschiedene andere Filme gedreht wurden, um das zu fotografieren. Und das war eine einzige Orgie eigentlich. Und die 70er eben. Diese Faszination, das habe ich mit Shay Droop dann erkundet und er kam dann auf die Idee, ein Buch über den Film Cruising zu machen und ich habe dann gedacht, vielleicht wäre das was wir auch zu dritt machen können und so weiter. Auf jeden Fall hat es sich letztendlich so entwickelt, dass ich durch die Vermittlung von Lindsay Hallam, einer sehr geschätzten Kollegin aus England, einen Kontakt bekam zu dem Verlag, einem kleinen Verlag in Sheffield, der The Devil's Advocates rausbringt. Das super ist eine spannend. Reihe über Analysen von Horrorfilmklassikern. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, ich würde unheimlich gerne Cruising als Horrorfilm analysieren, zusammen mit meinem Kollegen Eugenio Ercolani. Und er war total skeptisch. Der Verleger war super skeptisch, weil er sagte, Cruising, it's a cop film und so, ja. Also er hat das überhaupt nicht verstanden, warum er den als Horrorfilm. Dann meinte ich zu ihm, naja, er hat ja auch M, eine Stadt sucht einen Mörder in dieser Reihe oder Der blutige Seide von Mario Bava, das sind ja alles Thriller, ne? Und letztendlich hat er es dann, hat er sich darauf eingelassen, weil unser Konzept war, glaube ich, ziemlich gut. Eugenio schreibt auch einfach sehr gut und hat ja inzwischen auch ein anderes Buch auf dem Markt über das italienische Genre-Kino. Und ja, wir haben das dann geschrieben innerhalb von einem Jahr und sehr strikt die Kapitel aufgeteilt, also wer was schreibt. Und haben dann dieses Buch zu genau dem Zeitpunkt jetzt dort lancieren können, wo die Liverpool University Press den Verlag übernommen hat. Das heißt, unser Buch erscheint jetzt Ende Oktober dieses Jahres 2020 bei der Liverpool University Press. Das finde ich super.
Geadelt.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist so, man muss es sagen, in der akademischen, vor allem in der anglosächsischen Welt sind genau diese Verlage natürlich Gold wert.
Genau. Und wir haben auch quasi alles, denke ich, richtig gemacht. Wir haben Leute vorher das Probe lesen lassen, entsprechende Rückmeldungen bekommen, auch von dem Mindshift-Dokumentaristen und so weiter. Also das ist schon, ich denke, ich habe ein gutes Gefühl dabei, wie sich das jetzt entwickelt hat. Und die Arbeit mit Eugenio war auch extrem produktiv. Ich will jetzt noch einen anderen Aspekt sagen, weil über Maskulinität. Es ist sehr interessant, dass ich viele, viele heterosexuelle Männer oder die sich so bezeichnen kenne, die diesen Film, der ja wirklich konsequent in der Schulenszene spielt, so extrem bewundern und verehren. Für mich, ich habe ihn zum ersten Mal auf Video gesehen in einer Phase, ich war 15. 15 ist natürlich mitten in der Pubertät, absolute Selbstfindungsphase, sexuelle Selbsterkundung und so weiter. Ich habe ihn interessanterweise immer auf einer Videokassette gehabt mit Dress to Kill von Brian De Palma. Jetzt muss man wissen, dass Dress to Kill enthält diesen Mord im Aufzug. Der ist tatsächlich ein Überbleibsel des Projekts Cruising, das Brian De Palma angeboten wurde. Und dass er damals nicht umsetzen konnte, genauso wie übrigens Cruising ja auch schon Steven Spielberg angeboten worden war. Das kann man sich kaum vorstellen heute, aber es war sehr früh.
Was wäre aus der Karriere von Steven Spielberg geworden, wenn er diesen Film gedreht hätte? Naja, oder was wäre das für ein Film geworden?
Er wäre anders gewesen, er wäre in der Phase, wo er Sugarland Express gemacht hat, entstanden. Und er hätte auch nicht in der SM-Szene gespielt, denn man muss wissen, der Roman Cruising, der ist ja von Ende der 60er und der spielt in der schwulen Szene New Yorks, aber nicht in einer irgendwie Leder- oder SM-orientierten Fetischszene. Und das hat tatsächlich Friedkin mit hineingebracht. Also das war eigentlich die, der Coup, warum Friedkin sich auch interessierte dafür, weil eben diese realen Morde passierten, weil das wirklich in dieser extremen Szene war und weil er merkte, dass das sehr filmisch ist. Für mich war diese Kombination Cruising, Dress to Kill höchst verwirrend, weil beide Filme ja sehr explizit mit Sexualität umgehen, auch sehr explizit mit einer Bestrafung von sexueller Ausschweifung arbeiten. Ja? Also die fremdgehende Ehefrau wird ermordet, dann eben die hedonistischen Lederschwulen werden da irgendwie durch den Serienmörder latent bedroht und auch ermordet und so weiter. Also das ist natürlich eine Sache, die man fast so ein bisschen im Kontext der konservativen Slasher-Filme der späten 70er und frühen 80er sehen kann, wo ja jeder, der Sex hat, erstmal ermordet wird und nur die brüdesten überleben. Das ist natürlich
eine andere, wenn ich ganz kurz sagen darf, weil mir das gerade so kommt, das ist eine andere Perspektive noch total interessant, weil die Filme zwar inhaltlich sehr nah sind, aber von der Form her sind Friedkin und De Palma sich so unterschiedlich in diesen beiden Filmen. Während Friedkin sehr realistisch, sehr hart und rough ist De Palma, das hat er ja auch schon bei Carrie gehabt, hat so diese Weichzeichner-Soft-Porno-Ästhetik.
Genau so.
Auch in der ersten Szene in dieser Duschszene, die sehr Soft-Porno-mäßig ist bei Dress to Kill.
Ja.
Das steht ja so konträr zu allen Bildern in Cruising. Aber trotzdem ist es interessant, weil es zwei verschiedene Arten der Annäherung an Abbildung oder Abbildbarkeit von Sexualität im Kino bietet.
Ja.
Also nur zwei mögliche, es gibt bestimmt noch ein paar mehr, das wäre ein anderes Thema, aber es ist erstmal interessant, weil die beiden Filme nacheinander zu gucken, glaube ich, auch deswegen irritierend ist, weil man durch zwei verschiedene Filter geschickt wird.
Ja, aber es ist interessant, die Verbindung gibt es immer wieder, weil es gibt, ich habe zwei Fangoria-Ausgaben, wo retrospektiv beide Filme unabhängig voneinander gewürdigt werden, in denselben Ausgaben folgend aufeinander. Und das ist schon eine verrückte Sache, wie viel Bezüge es da gibt. Und die Filme sind beide 1980 rausgekommen. Also das ist natürlich auch genau in der Zeit. Was ich vielleicht, um zur Männlichkeit zu kommen, in der Pubertät macht man sich natürlich auch wieder Gedanken, wie definiert man, wie zeigt man, wie stilisiert man Männlichkeit. Und ich war ja sehr beeinflusst von der Post-Punk-Ära, von ja durchaus noch von auch klassischem Punk, aber auch Gothic-Rock zu dem Zeitpunkt, also Sisters of Mercy zum Beispiel. Und da ist natürlich diese Idee, wow, Cruising ist der Film, wo alle schwarze Lederjacken tragen, schwere Stiefel und irgendwie alles ist in nachts Sonnenbrillen tragen. Und das fand ich unheimlich faszinierend, weil das kam meiner Rock'n'Roll-Wahrnehmung der Welt total nah. Ja? Also das hatte eine Punk-Ästhetik, die mir unheimlich gut gefiel. Das sprach mich an. Und ja, ich kann auch nicht bestreiten, das hat mich natürlich auch direkt beeinflusst, was das betrifft. Wobei ich echt sagen muss, ich sehe das genau, wie du es beschrieben hast. Cruising war für mich immer ein Film über sexuelles Begehren, über sexuellen Exzess, über das Ekstatische und so weiter. Aber es war nie so wichtig für mich, ob das jetzt schwul oder sonst wie definiert wird hier. Ja? Also das war nie so wichtig, obwohl man das natürlich als total wichtig sehen kann, wenn man möchte.
Jetzt kommt ihr beide aber in dem Buch, über das ich am Ende noch ein, zwei Sätze verlieren will, kommt ihr beide in diesem Buch immer wieder auf den Begriff der Hypermasculinity zu sprechen. Mhm. Also eine Welt, einmal definiert durch die komplette Abwesenheit von Frauen. Der Film ist ja bis auf die Karen Allen, die Freundin von Al Pacino in dem Film, spielt keine Frau eine größere Rolle. Ja. Es gibt ein paar Momente, wo mal eine Frau durchs Bild läuft, aber eigentlich sind Frauen nicht anwesend. Darüber könnte man sagen, entwickelt der Film natürlich eine Übermännlichkeit. Gleichzeitig hat mich das aber ein bisschen verwirrt, weil es in dem Film natürlich diese Ablehnung des homosexuellen Begehrens gibt, also der Vater, der die Homosexualität des Sohnes ablehnt. Die amerikanische puritanische Mainstream-Gesellschaft natürlich auch den schwulen Sex als unmännlich definieren würde. Also wie verwendet ihr diesen Begriff? Weil ich damit erstmal überhaupt nichts, also ich habe den Begriff des Männlichen überhaupt nicht damit verbunden, sondern erstmal eine Form des Archaischen, des Unmittelbaren, des einer Sexualität, die Hierarchien auflöst. Es gibt keine Hierarchien in dieser Szene. Es ist egal, ob du Banker bist oder ob du Bauarbeiter, in der Müllabfuhr arbeitest, wie auch immer. Es ist scheißegal, du kommst da rein in deinem Lederoutfit und alle sind gleich. Und es geht vielleicht so ein bisschen um eine, wer ist stärker, wer ist schwächer, vielleicht eine bestimmte Form von Darwinismus. Aber im Grunde ist es eine Feier der Körperlichkeit, total unbefangen. Wo man ja manchmal sagen muss, dass die heterosexuelle Sexualität viel befangener ist, so offen damit umzugehen. Aber was meint er mit Hypermasculinity, was an ein, zwei Stellen des Buches auch so ein bisschen negativ konnotiert wird, so in Bezug auf, hier steigt man in einen Abgrund hinab, wenn das Weibliche, wenn quasi das ausgleichende Weibliche nicht mehr vorhanden ist. So ein bisschen wie bei Genet.
Genet ist doch genau der richtige Bezug. Also was mit Hypermasculinity gemeint ist in unserem Zusammenhang, was aber relativ, also wertfrei eigentlich ist. Also das ist in keiner Weise irgendwie,
deswegen frage ich nach,
positiv oder negativ gemeint, sondern es geht eher darum zu betonen, das ist eine sehr phallische Welt, also eine buchstäblich auf den Phallus fixierte Welt. Es ist eine Welt, die nach der ultimativen Penetration sucht. Also es gibt keine ultimativere Penetration, als jemanden quasi die Faust mit dem Unterarm ins Rektum zu schieben. Das ist also, da gibt es auch pornografische Aufnahmen aus der Zeit, wo wirklich so frei hängende Suspensions sind, wo jemand da so den ganzen Unterarm da drin hat. Und das ist damit gemeint, diese ultra, die ultimative Penetration und dann natürlich auch das Herauskehren des, des starken, des virilen Körpers, des Kriegermannes. Also quasi die Rüstung wird angelegt. Das macht er ja, das wird ja richtig vorgeführt in dem Film, dass eben diese Lederjacken, also da gibt es ja zum Beispiel bestimmte Codes, der Tom of Finland hat die Langlitz-Lederjacken dafür, meistens aus Pferdeleder, die sind halt als extrem harte männliche Attribute konnotiert, ja, die sind auch super schwer, wenn man die trägt, also die sind, muss man schon auch ein bisschen Rückenmuskulatur mitbringen, damit man die überhaupt als angenehm noch empfindet.
Ach, das sieht man ja auch im Film, also wie die Charaktere gehen, sobald sie diese Lederjacken tragen, das ist ja, schon was, hat was Schleppendes.
Ja, genau. Also es hat so, und das meine ich mit Virilität, ja, also der Vir ist ja in dem römischen Sinne der, der Krieger definierte Mann, der quasi den Sex auch als eine Form von Schlacht begreift. Ja. Also etwas, was mir später sehr interessant in der Lyrik von Rammstein oder sowas auch wiederfindet. Ja. Diese Idee des Kurzschlusses von Sexualität und Gewalt auf ritualisiert, fetischisierte Weise. Und da kommen queere Elemente durchaus rein. Es ist ja nicht zufällig, dass zum Beispiel einige in dieser Szene ja also Crossdresser sind. Also da gibt es ja zum Beispiel die Szene mit den Polizisten.
Ja, ja.
Und es kommen aber natürlich auch vermeintlich Heterosexuelle, wie die beiden, diese beiden Polizisten im Auto am Anfang, die über ihre Frauen sprechen, aber dann im Grunde die Crossdresser missbrauchen, ja, sexuell.
Und der eine Polizist ja immer wieder auch auftaucht in diesen Bildersequenzen, wo die Gesichter, also wo das Ganze wie so eine Fleischbeschauung, was das
ist. Ja, genau. Das Cruising halt. Ja, klar.
Gehen an ihm vorbei und blicken ihn an. Und da ist ja der eine Polizist eben auch dabei, der in der Anfangsszene noch über seine Frau sich beschwert. Ja. Und in einer Szene ist er auch im Park, wo man definitiv das Gefühl hat, er will jetzt eigentlich gerne Al Pacino abschleppen. Mhm. Das ist super interessant.
Ja, genau. Er bleibt so stehen und guckt ihn so an. Ja, ja.
Weil auch auf dieser Ebene, auf diesen narrativen Verwirrpfaden, auf die uns Friedkin schickt, auch dort die Hierarchien, und es ist total egal, wer etwas ist. Jeder kann, jeder, der dort hineingeht, verliert seine soziale Identität und wird aufgesogen von einer Welt. Der Eindruck wird sehr, sehr verstärkt.
Ja, eine Welt des reinen Begehrens, des nackten Begehrens.
Das habe ich eben nicht als negativ empfunden, sondern, und ich glaube, ich verstehe auch jetzt, dass ihr das nicht als negativ beschreibt. Es ist nur aus meiner theoretischen Perspektive, weil ich ja doch nochmal, also ich komme da noch einen kleinen Tick stärker von der Dekonstruktion von Derrida und von Butler und habe keine Sekunde daran gedacht, dass es hier um Männlichkeit geht, sondern eher als das fast als rituelle Praktik verstanden, dass man sich so anzieht, dass eine Form der Abgrenzung, einen Panzer anlegen, sicherlich, aber gar nicht mal, um männlich zu werden, sondern fast sowas wie ein Paradoxon zu leben. Also mit Momenten, also dass das Männliche ein Attribut ist, das aber gleichzeitig immer wieder kippt in was Passives, was man eher dem Weiblichen, also das ist jetzt nicht meine Überzeugung, aber was in unserer Kultur immer noch dem Weiblichen zugesprochen wird, leider, dass damit gespielt wird, weil es ja auch immer wieder diese Momente gibt, wo der eine sich hingeben muss. Es gibt ja die Szene, wo Pacino nicht reingelassen wird in den Club, weil er eben vergessen hat oder nicht mitbekommen hat, dass Polizeinacht ist.
Das ist der Dresscode, genau.
Der Dresscode ist, dass alle als Polizisten verkleidet sein müssen. Was interessant ist, insofern, als dass einer der Crossdresser ja bei dem Captain sich beschwert, dass er von diesen Polizisten ausgebeutet wurde, missbraucht wurde, dass es dort Harassment gibt. Und der Captain sagt so, sag mir die Namen, sag mir, wer die sind, weil es laufen so viele Leute hier rum, die sich als Polizisten ausgeben. Was meinst du, wie viele Leute ich da festnehme? Was ja erstmal total albern klingt und später versteht man dann irgendwie genau, was er meint. Die Linien der Identität werden komplett durchkreuzt. Deswegen hat mich das erstmal irritiert. Ich verstehe aber, dass ihr das als, oder so begreifst du es als Attribut oder als eine Form der Formgebung oder sich selber eine Form zu geben dieser spezifischen Szene, also eine Verortung innerhalb der Szene damit versucht zu beschreiben, weil es ja auch im Film, wenn auch nur durch zwei Figuren, die andere schwule Szene gibt.
Ja, genau. Also richtig, seinen Nachbarn, ne, mit dem er sich anfreundet und wo sogar sich so eine Art theoretisch eine Beziehung entwickeln könnte.
Absolut, das ist ja auch das große Geheimnis am Ende. Dieser Nachbar, also erstmal muss man sagen, dieser Nachbar ist eben das komplette Gegenbild. Er sagt an einer Stelle auch, er tut sich schwer mit dem Cruisen.
Er hat Angst vom Cruisen.
Ja. Irgendwie zieht ihn diese Welt trotzdem an, aber er hält sich davon fern. Er ist, wird eher so als Surfertyp sehr, also eher femininer, wenn man das so definieren will. Eher so die so bourgeois-bildungsbürgerliche Schwulenszene repräsentiert, die es in New York in der Zeit ja auch gab.
Ja, genau.
Und immer noch gibt. Der von seiner Arbeit an Drehbüchern erzählt, der von seinen Geldsorgen erzählt. Es ist schon auch die Art, wie sie kommunizieren, schon sehr nah an einem Liebesfilm. An Szenen, die man auch aus Liebesfilmen dieser Zeit kennt oder wo man irgendwie denkt, so Harry und Sally oder keine Ahnung, so in einem Café sitzen. Und dann gibt es diesen obskuren Freund, der dann am Ende eben in der Wohnung ist, als warum auch immer, das bleibt ein Rätsel. Warum geht Al Pacino, warum geht der Charakter von Al Pacino eigentlich rüber? Ja. Kurz bevor er den Killer nämlich stellen will, um diesen Kerl zu sehen und trifft auf den Freund und attackiert den dann.
James Remar. Der damals auch so ein aufstrebender Schauspieler war, der war ja aus The Warriors zum Beispiel bekannt. Der spielt den. Ja, genau, da gibt es eine Eifersuchtsgeschichte auch. Also ich denke, dass der Film entgegen seinem Klischee wirklich auch die andere Schwulenszene repräsentiert, also die eher alltagsbasierte, da aber auch diese Übersteigerung reinbringt, möglicherweise eben um Verwirrung über die Täterschaft am Schluss zu schaffen, wer denn den Nachbarn umgebracht hat.
Ja, weil der Nachbar wird tot aufgefunden in einer sehr stilisierten Pose im Badezimmer.
Genau, im David Bowie-Stil, ne?
Genau.
Ich glaube, The Lodger oder so heißt das Album, ne?
Ich habe das nur auf der Arrow bei den Special Edition gesehen, wo der Schauspieler das genau berichtet, dass er das so beeindruckend fand, dass Friedkin ganz genau wusste, er soll diese David Bowie-Pose einnehmen. Friedkin wollte das ja extrem blutig. Ich glaube, er ließ 27, 28 Stichwunden anbringen auf dem Körper. Es ist sehr, sehr blutig. Es ist jetzt, man sieht den Mord nicht, aber es ist schon ein sehr beeindruckendes Bild. Und der Captain findet dann eben heraus, dass neben dieser Wohnung sein Schützling, sein Undercover-Agent gelebt hat. Und sofort hat man, aber eigentlich ja nicht erst dann. Es gibt ja schon vorher Szenen, wo also der Killer hat ja immer diese komische Uniform an, also immer diese Kappe, die Biker-Kappe, oder du kannst es, glaube ich, genau beschreiben als ich.
Naja, es ist im Grunde ja eine stilisierte Polizeimütze,
ja, genau,
weil es ist die Ledervariante einer Polizeimütze, meistens eben mit Abzeichen aus dem Polizei- oder Militärumfeld vorn drauf, oft auch mit amerikanischer Thematik, also das sieht man da recht häufig. Und dann eben die Lederjacke, das ist natürlich eine Bikerjacke aus den 50er Jahren, wie man sie in verschiedenen Varianten auch kennt. Und dann, wobei Al Pacino interessanterweise eine andere Jacke, eine nicht so spektakuläre Jacke trägt, also einen anderen Schnitt, einen etwas weniger komplexen. Und dann die Jeans ist natürlich, die Blue Jeans ist ein total wichtiger Aspekt, weil das natürlich die ultimative Arbeiterbekleidung ist. Da haben wir wieder übrigens Männlichkeit. Männlichkeit wird assoziiert mit dem Arbeiter, mit dem Soldaten, dem Polizisten, dem Matrosen. Ja? Und das sind genau die Elemente, die man in der Kleidung wiederfindet. Auch das ist auch bei Genet im Grunde schon, und bei Tom of Finland's Comics ist es auch so. Also im Grunde ist das eine Entwicklung, die in Cruising schon auf ihrem Höhepunkt war. Ja? Also die Früchte davon schon zeigt eigentlich.
Aber es gibt ja in der Montage diese Momente nach dem zweiten Mord im Park, folgt ja ein Schnitt, wo man Al Pacino nach Hause gehen sieht oder wo man im Folgeschnitt ist er ja dann bei seiner Freundin und hat mit ihr Sex. Wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere. Es kann auch sein, dass das vorher schon ist. Auf jeden Fall gibt es diese Momente, wo suggeriert wird schon auf einer Bildebene, ist das jetzt Pacino? Man muss sich anstrengen, ihn zu identifizieren. Ja. Ja. Und er eben sehr ähnlich gekleidet ist wie der Killer in allen Szenen.
Ja, ja, ja.
Und da wird eigentlich schon angedeutet, was ist hier eigentlich los? Was für eine Verschiebung findet hier statt?
Na gut, aber er ist ja Teil einer Szene, die den Dresscode hat. Also die sehen ja alle so aus. Also er passt sich ja einfach nur dem Dresscode an.
Ja, natürlich, aber die Montage suggeriert natürlich.
Die suggeriert das, ja klar, das stimmt. Man weiß auch am Schluss nicht, ich glaube, man sieht am Schluss nochmal, da sieht man ja einen Typen in Lederjacke da in den Club wieder laufen. Und das ist eine Szene mit dem Stuart Richards, dem Schauspieler, der den Festgenommenen spielt.
Diese Szenen wiederholen sich ja sowieso mehrfach, also das den Club betreten.
Genau.
Was ja total wichtig ist, eine Heterotropie zu betreten, einen Raum innerhalb der Raum oder einen Nebenraum, wie Foucault sagen würde, der neben der Normalität besteht. Und man muss hinabsteigen. Diese Clubs sind ja immer unten oder im Keller.
Ja. Yeah.
Und dieses Hinabsteigen ist sowas wie ein Ritual, um das soziale Leben, das normale Leben abzustreifen, um dann einen völlig losgelösten Exzess genießen zu können. Und dieser Killer, es wird immer wieder suggeriert, als wäre es ein wiederkehrendes Moment, als würde dort etwas grassieren, eine Art Dämon, der dort mit hinabsteigt, den man sich eventuell und deswegen auch die Nähe zum, also dass man das als Metapher auf HIV/AIDS nimmt, ist ja naheliegend. Aber schon vorher ist es interessant, dass es eine bestimmte Form des Begehrens gibt, die ausschlägt, die überschlägt, die sich überschlägt und die weitergegeben wird. Also dass es nicht diesen einen Killer gibt. Im Buch hast du ein Kapitel geschrieben, wo du genau daran das Horror-Genre festmachst, dass es um eine Form von Dämon geht. Die Art, wie er spricht, dass es sehr künstlich ist, sehr verhallt. Es erinnert ein bisschen an diese multiplen Stimmen von Der Exorzist.
Yeah.
Wie sehr würdest du den Film denn überhaupt an den Exorzisten rücken?
Also ich denke, es gibt, also sagen wir mal so, es gibt Aussagen von William Friedkin zu seinem späteren Horrorfilm Das Kindermädchen, The Guardian, wo er betont, wie wichtig ihm die Idee ist, dass er Gewalt und das Böse wie ein Virus begreift. Und das wäre im Grunde in Der Exorzist schon vorhanden. Wir erinnern uns vielleicht, in Der Exorzist ist es ja so, dass die Besessenheit kann von einer Person zur anderen übergehen. Und als quasi dann der Pater den Dämon Pazuzu in sich aufnimmt und sich dann aus dem Fenster stürzt, ja, nimmt er den Virus des Bösen quasi in sich auf. Und das ist etwas, was in Cruising eine interpretierbare Motivik sein könnte, dass also quasi der Virus, dieser Killer-Virus von einer Person zur anderen weitergegeben wird und dass er grassiert, wie, man kann das schon so sehen, wie eine Geschlechtskrankheit oder sonst was, was aber wieder nah an so einer Art kritisierbaren Auslegung des Films sein könnte. Wenn man ihn als Horrorfilm sieht, ist es so, dass, wie du ja sagst, also da man betritt so dieses zwielichtige Reich, die Unterwelt. Man muss übrigens, Fußnote dazu, der Mindshift-Club, wenn ich das richtig erzählt bekommen habe, war oben. Also nee, man musste erstmal hochgehen,
ach so,
nicht runter. Musste hochgehen. Im Film geht er in den Mindshift-Club und geht direkt die Treppe runter. Das ist offenbar eine andere Treppe. Die haben diese Räumlichkeiten vermutlich auch woanders auch nochmal aufgebaut. Aber im Endeffekt ist es so, dass man dann von oben in der Realität wieder runtergehen musste und dachte, man geht in den Keller. Aber in Wirklichkeit war der Club ebenerdig. Also der Effekt war ganz bewusst so, als würde man sich in einer Unterwelt aufhalten. Als würde man die Unterwelt betreten. Und das wird im Film ja quasi viel direkter gemacht. Da hast du vollkommen recht. Dann ist es so, dass die Elemente des Bösen, und das ist was Friedkin auch beschäftigt, weil er Es gibt in Der Exorzist zum Beispiel einen Hinweis auf die Nazi-Vergangenheit des Butlers, ja. Also der Diener oder der Hausangestellte, der für die Ellen Burstyn arbeitet. Und es gibt bei Friedkin immer wieder Verweise auf die Nazi-Zeit. Und für Friedkin ist ja auch jüdischer Herkunft, für ihn ist sind die Nazis und Hitler und so weiter, also Chiffren für das ultimativ Böse der Geschichte. Und auch das betrachtet er wie ein Virus, der immer wieder sich festsetzen kann, der Leute infiziert, der Neonazis zum Beispiel infiziert und dann sie das weitertragen lässt. Und genau das ist etwas, was er auch in den Clubs ja mit inszeniert, was aber auch Teil der Clubs war, man muss das ganz klar sagen. Also die so kleine Nazi-Elemente, wie zum Beispiel, dass mal eine SS-Mütze auftaucht, dass dieser Reichsadler da prominent über der Tanzfläche hängt. Das sind alles Dinge, die wirklich real sind. Also die auch in der Schwulen und auch in der allgemeinen Lederfetisch-Szene durchaus einen Raum haben. Nicht so sehr in Deutschland, aber in England schon ist das total kultig, ja, also in der SM-Szene auch mit, wie das da so schön heißt, Hakenkreuz-Toys zu spielen, ja. Und das ist etwas, was auch diesen Gedanken des Virus aus, also im Sinne von Friedkin ja mit sich trägt. Ich denke, dass der Film als Horrorfilm gesehen werden kann. Er kann quasi, man kann ganz klar sagen, es gibt ein übernatürliches Element, das die Leute zu Killern macht. Ähnlich wie das in dem Film Dämon ist mit Denzel Washington, der Dämon ja quasi durch dieses Lied, das immer wieder gesungen wird, sich kennzeichnet und dann von einer Person zur anderen übergeht, was zu einer grandiosen Szene in dem Film dann auch führt, wo das Lied immer weiter gesungen wird von einem zum anderen, die sich dann auch berühren und quasi so dadurch das weitergeben. Und das ist
ewig nicht gedacht an den Film, ja.
Ja, aber das... Ewig nicht. Der lohnt sich da in der Hinsicht auch. Und das ist ja auch erstmal ein Polizeifilm, aber er ist dann natürlich, hat dieses übernatürliche Element. Und dann gibt es ja noch das Zweite, dass eben die Übersteigerung der Gewaltakte, also quasi, dass Leichenteile gefunden werden, also diese, der Bodybag-Case quasi, also diese, dass nur Teile noch gefunden werden. Die Splatter-Szenen, also dass tatsächlich die Morde auch richtige Splatter-Elemente enthalten, wie man sie damals in Filmen wie Maniac, der einige Überschneidungen übrigens hat. In Maniac, das möchte ich sagen, ist der Missbrauchskopf, ja, spielt ja die Hauptrolle in Maniac, Joe Spinell. Und der Polizist Randy Jurgensen, Police Advisor für Cruising war und auch schon für French Connection, ist ein realer Polizist gewesen, der selbst als Lockvogel in die Schwulenszene geschickt wurde in den 60er Jahren schon und dort ein Team anlocken sollte, das Salt and Pepper Team genannt wurde. Das war ein schwarzer und ein weißer Cop, aber vermutlich keine echten Cops, die dann Schwule fotografiert und erpresst haben und dann mit aufs Revier genommen haben scheinbar und dann aber vor dem Revier stoppten und sagten, okay, wir können dich jetzt hier wieder freilassen, wenn du uns so Geld gibst und so. Und das hieß Salt and Pepper Team und das sollte er quasi erforschen. Und Randy Jurgensen hat sehr viele Details beigesteuert, die in dem Film vorkommen, die aus der Realität kommen. Zum Beispiel den schwarzen, nackten Cop mit dem Cowboy-Hut, der während des Verhörs einfach reinkommt. Szene, ja. Das ist nämlich etwas, das hat er auch in French Connection schon quasi platzieren können, dass in Polizeiverhören gerne mit Irritationen gearbeitet wird, weil die Leute dann quasi ihre Schutzmechanismen verlieren. Also sie werden so aus dem Konzept gebracht, dass sie beginnen, plötzlich über andere Dinge zu reden, weil sie da fast Trost finden über die Verstörung, die sie gerade erlebt haben.
Ja, die Szene ist ja trotzdem auch für den Zuschauer total verstörend. Ich musste, für mich ist das so ein Fassbinder-Moment in dem Film. Vielleicht, weil diese Ästhetik so ein bisschen an Querele erinnert oder an Rainer Kaufmann. weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Also sehr interessant ist, dass Querelle ein Film ist, der 82 ins Kino kam, also nach Cruising entstanden ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Fassbinder Cruising gesehen und auch geschätzt hat. Also ich bin mir da relativ sicher. Nicht sehr, sehr, aber relativ sicher. Ich habe nichts gefunden. Ja, vielleicht gibt es ja unter unseren Hörerinnen und Hörern jemanden, der da einen Hinweis hat. Weil der Film ja in Deutschland viel diskutiert wurde und Fassbinder hatte ja eine sehr explizite Phase. Er war ja bisexuell und auch sehr schwul aktiv und wo er auch sich sehr stark natürlich für Leder interessiert hat. Also es gibt ja diese berühmten Interviews, wo er mit Reitstiefeln, Jeans und Lederjacke rumgelaufen ist. Er hatte die berühmte Erdmann-Motorrad-Lederjacke, die eben auch so ein Kultobjekt geworden ist, ne? Und all solche Dinge. Das verbindet unheimlich viel miteinander.
Es könnte auch sein, dass es deswegen mich so erinnert an ihn. Ja. Auf jeden Fall muss ich daran denken, bei dieser Szene sehr an Fassbinder denken. Mhm. Du hast es in einem Nebensatz nur angesprochen, dass diese Lesart des Bösen als Virus natürlich wieder zu dieser sehr strittigen Lesart führt oder zu der angreifbaren Lesart, dass es sich um einen schwulenfeindlichen Film handeln würde, weil es eben so sehr mit dem Homosexuellen verbunden wird. Mhm. Jetzt gibt es aber ja am Ende die Szene, wo die Freundin des Polizisten die Lederjacke und die Brille findet, während Al Pacino im Bad sich rasiert. Wir haben vorher noch erfahren, dass eben die Leiche des Nachbarn gefunden wurde. Ja. Also das Echo dieser Szene halt nach, während er sich rasiert und er sagt vorher noch diesen Satz, I'm back, also ich bin zurück und du hast, es gibt diesen schönen Satz in einem Buch, he says he's back, but what does he bring with him?
Also die Kleidung hat er ja schon mal mitgebracht, ne? Und man muss dazu sagen, es gibt, das hat mich auch damals immer sehr beschäftigt, also er hat ja mit seiner Freundin ein sehr konventionelles heterosexuelles Verhältnis. Das ist nicht sehr spektakulär. Außer in der Szene, die du beschrieben hast vorhin schon, die beginnt nämlich damit, dass er über die Straße läuft. Dann sieht man seine Hand, wie man dann erfährt, mit einem Leder, mit so einem Lederarmband, ja, das klar szeneorientiert ist. Dass dieses den Bettrahmen packt und dann so sich so ranzieht und so richtig reinstößt. Und dann während das der Sex vor sich geht, fährt die Kamera leicht runter und man sieht dann auch Karen Allen als die hier penetriert wird. Und es ist so, als bringt er schon einen Teil dieser Sexualität in seine Beziehung hinein. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was ist, was ihre Figur ablehnt. Denn das ist, führt ja dann direkt dann dazu, dass sie mit so einer Neugier diese Kleidung ja anlegt. Und er hört dann ja, wie sie sich darin bewegt. Das ist ja so ein Knarren, das Knarren des Leders, das Klirren zum Teil. Da ist ja immer der Schlüsselbund wird da getragen, dass das so wie so eine Kette klirrt. Mhm. Und solche Dinge, das und sie ermächtigt sich ja dann im Grunde, indem sie das anlegt.
Ich finde das super spannend, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass wenn man die letzte Szene nimmt, als eine Form der Transformation oder des Annehmens und mal ausblendet, dass er eventuell jemanden umgebracht haben könnte. Einfach nur die Aufnahme, also dass etwas mitgezogen wird und wenn man den Film nicht als schwulen Film liest, sondern einen Film über Begehrensstrukturen und Identität, die fluide ist, auch das Begehren scheint fluide zu sein, weil es eben eindeutig heterosexuell konnotierte Figuren gibt, die dann aber wieder auftauchen in der schwulen Szene, der Polizist, wir haben darüber gesprochen, von der Anfangsszene oder eben die Hauptfigur. Und auch sie zieht diese Lederjacke mit einer Begeisterung an und es eröffnet sich so eine neue Welt in der Welt und plötzlich gibt es Vermischungen des Begehrens. Wenn man ihn so liest, finde ich, verliert er diese Schwulenfeindlichkeit, zumal man dann ja sagen kann, dass das Böse vor allem dann eintritt, wenn die Identität starr gehalten werden soll. Also man könnte schon sagen, dass dieses Motiv des Vaters, der einfordert, du musst, also das Gesetz repräsentiert, du musst heterosexuell sein, sonst bist du kein Mann, sonst bist du schuldig. Und in dem Moment, wo quasi diese Identität aufbricht, weil das Begehren so stark wird, immer mit einer Schuld einhergeht, die dann weggestochen werden muss, ermordet werden muss, weggeschafft werden muss. Und auch bei Pacino, wenn er denn der Mörder ist des Nachbarn, hat das schon auch so einen Charakter von der Angst vor der Vielseitigkeit des eigenen Begehrens oder vor dem Fluiden des eigenen Begehrens, dass er erschrickt, dass er Angst hat, nicht mehr zurückkehren zu können in diese normale, beschauliche Welt der Heterosexualität. Und der Film gibt schon so eine Möglichkeit, so es lässt sich mischen. Warum haben wir so ein großes Problem damit, diese Dinge zu mischen? Und dann ist es ausgerechnet eben die unterrepräsentierte Frau in dem Film, die eine Selbstermächtigung vollzieht und eine Mutation durchläuft oder eine beginnende Mutation beginnt. Und das finde ich total spannend, den Film aus der Perspektive zu betrachten. Oder so ging es mir, das beschäftigt mich und arbeitet in mir weiter.
Ja, da würde ich voll zustimmen. Vor allem auch, weil, wenn ich das richtig sehe, es gibt eine sehr irre Interpretation, dass der Vater eigentlich, ich glaube, der heißt Jack, das wird irgendwie deutlich auf den Briefumschlägen. Mhm. Und dass das im Grunde schon der archaische Serienmörder an sich ist, nämlich Jack the Ripper. Und der sich darin quasi immer weiter pflanzt, ja, durch die, als so eine Art moralisierendes Korrektiv konservativer Haltungen, ja, und erstarrter Identität. Und das Interessante ist, dass William Friedkin sich immer massiv für Jack the Ripper interessiert hat. Es gibt viele Aussagen von ihm dazu. Er wollte sogar From Hell, dieses berühmte Comic, verfilmen, das dann von den Hughes-Brüdern tatsächlich mit Johnny Depp verfilmt wurde. Ja. Da hätte ich gerne den Friedkin-Film gesehen, muss ich sagen. Das wäre sein Film gewesen.
Also jetzt, wo du sagst, würde ich den Film auch gerne sehen. Mhm.
Ja, aber das ist das Interessante. Also ich denke auch, also nicht, dass man den Film retten muss, aber es gibt ja eben diese Kritik an ihm. Und ich denke, in der Lesart, die du jetzt formuliert hast, macht das wirklich Sinn. Also dass eigentlich der Virus sich nur da festsetzen kann auf destruktive Weise, wo Identitäten sich dem Fluiden widersetzen und quasi im Widersetzen dann in Gewalt das umschlägt. Das Begehren wird dann zu purer Gewalt.
Es geht ja auch nicht darum, den Film zu retten, sondern in unserer, das teilen wir ja beide, die Auffassung, dass Filme lebendig sind und gelesen werden müssen und auf unterschiedliche Art und Weisen wuchern. Und für mich ist das so ein Film, der total produktiv ist und so eine Offenheit hat und auch in deinem Sinne der Verführungstheorie natürlich extrem verführerisch ist, weil er einen hineinzieht, in ein Rätsel hineinzieht während des Sehens. Ich habe den mit meiner Frau geguckt und Christina hat mich dann gefragt während des Guckens so, ey, warte mal, ist das jetzt der Killer oder das war doch jetzt gerade Pacino? Also auch die Ähnlichkeit der Gesichter ist so frappierend, dass man so hineingezogen wird und die ganze Zeit versucht, wieder Gesichter in diesen Massen von Körpern zu entdecken. Mhm. Gleichzeitig gibt es Wiederholungsstrukturen in dem Film, der in dieser Fetischmaske mit dem Reißverschluss taucht zweimal an Stellen auf, die total interessant sind, nämlich an dieser, für mich eine der tollsten Szenen, wo Pacino tanzt auf der Tanzfläche.
Mhm. Ja, die ist toll, ja. Mhm.
Und dabei Pacino so eine Virilität entwickelt und der Tanz, das ist einfach grandios. Es ist großartig anzugucken. Es gibt aber noch zwei Szenen, über die ich noch gerne reden will, bevor wir dann langsam, glaube ich, auch zum Ende kommen müssen, weil wir über so viele Aspekte schon gesprochen haben. Aber es gibt zwei Szenen, die mich echt nochmal nachhaltig beeindruckt haben oder immer noch von Rätsel stellen. Es gibt den Mord im Pornokino, der von der Form her total interessant sind, weil sich ein Film im Film abspielt. Also es gibt diese Projektion eines Pornofilms, anders als man das heute kennt mag, also sehr, sehr dokumentarischer Pornofilm, der sich so langsam erst entwickelt. Man sieht eigentlich überhaupt keine explizite Szene so richtig. Und dann geschieht der Mord in diesem Kino und die Leinwand wird zu einer doppelten Leinwand, nämlich einmal zu der Leinwand der Projektion und einmal zu einer Leinwand des Mörders, der mit dem Blut zu malen beginnt, genau, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch, genau. Und es ist ein Action-Painting, was dann stattfindet. Und er sticht ja auf der Leinwand in einen weiteren Körper hinein.
Ja, ja, das ist richtig.
Und diese Verdoppelungen, die dort stattfinden, die stelle mich immer noch vor ein Rätsel, wie man diese Szene lesen kann. Geht es hier auch um ein Töten des Symbolischen? Ist es eine Beschmutzung des Imaginären? Also weil das Pornografische natürlich auch als ein virusverbreitendes Medium begriffen werden könnte. Also ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Auf jeden Fall fasziniert mich diese Szene, weil sie medial und vor allem der Form her gelesen total interessant ist. Was macht Friedkin deiner Auffassung nach? Nicht, dass ich jetzt eine Lösung gleich erwarte, aber es ist eine verwirrende Szene, oder?
Naja, also er spielt verschiedene Standardsituationen der Cruising-Szene durch. Und das Pornokino ist eine davon, der Park ist eine davon, die Straße und die Clubs. Ja. Von daher ist das Pornokino im Grunde, da ist die Doppelung natürlich bereits angelegt, weil fiktionalisierte und inszenierte Begehren auf der Leinwand und das reale Begehren dann im Raum, das sich entfaltet und vielleicht auch explizit wird, das ist fast schon wie so ein Meta-Pornofilm, kann man sagen. Und ja, also das ist eigentlich als Standardsituation zunächst mal naheliegend, dass er diesen Schauplatz auch wählt. Und auch da ist natürlich diese Parallelführung von sexueller Aktivität, von Sexualität und Gewalt ihm vermutlich wichtig, ne? Weil er das ja sich buchstäblich überlagern lässt.
Aber warum lässt er den Killer so explizit in eine Projektion hineinstechen und die Projektionsfläche noch beschmutzen? Mhm. Es geht ihm doch um mehr als um den Splatter-Effekt. Es ist
eine Splatter-Szene, ja, es ist eine Splatter-Szene, aber in diesem Kontext ist das natürlich schon eine Erweiterung. Wie soll man das sagen? Es ist schon eine Selbstreflexion. Er malt ja mit Blut in dem Fall. Und ein konventioneller Splatterfilm zu der Zeit wie Freitag der 13., ne, der erste Teil zum Beispiel, der war ja kurz vorher. Und der hat ja seine Splatter-Szenen, die für sich stehen, diese Set-Pieces sind, die der Payoff sind. In Cruising ist das auf eine ganz andere Weise kontextualisiert. Und es hat diesen metamedialen Touch eben mit der Leinwand. Und ich meine, Friedkin ist natürlich sich bewusst, wenn er das eine nach David Bowies Plattencover inszeniert, dass er einen Pollock-Effekt hat, wenn das Blut an eine projizierte Leinwand spritzt. Das sind natürlich alles Dinge, die, denke ich, also die Vielschichtigkeit auch seiner Inszenierungen zeigen.
Vor allem, wo er das Blut auf eine Leinwand spritzen lässt, worauf oder worin ja eigentlich das Sperma spritzen sollte.
Ja, vielleicht.
Also er tauscht ja auch die Körperflüssigkeiten in dieser Szene aus. Es ist eine Szene, die mir hängen bleibt, die hyperästhetisch ist, die eine morbide Schönheit entfaltet und wo ich wahrscheinlich noch weit über unseren Podcast jetzt hinaus nachdenken werde, was das mit dem Virus und dem Dämon zu tun hat, weil ich immer noch so die Spur oder die Intuition, also die Spur verfolge oder die Intuition habe, dass es hier schon auch um das Mediale als Anreicherung oder eine Weitergabe stattfindet, dass es eben nicht nur reicht, den echten Körper zu töten, sondern gleichzeitig das Symbolische mitzuerledigen. Also dass hier schon dieses Imaginäre oder die Vaterfigur, das Gesetz durch die Verdoppelung, die Differenz mit aufgerufen wird.
Okay.
Das ist sehr aus der Hüfte geschossen, aber es hat beschäftigt mich, seit ich den Film gesehen habe. Wie auch eine andere Szene. Da haben wir im Endeffekt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es nur noch mal interessant, darauf einzugehen. Es gibt sehr früh im Film, bevor Pacino, oh, sehr früh im Film, eigentlich muss man ja sagen, es vergeht erstmal einige Zeit, bis Pacino überhaupt als Hauptfigur erscheint. Aber wo er mit Alan zum ersten Mal im Bett liegt und dann unterhalten sie sich und er sagt so, ja, ich habe da jetzt einen Job, aber kann ich dir nicht sagen, so, ich muss da eine Weile mal so wohin. Und dann sagt sie, dein Vater hat angerufen. Und dann sagt er, aha, okay, Und dann wird nicht weiter drüber gesprochen. Also auch bei diesem Charakter ist die Vaterfigur im Hintergrund.
Ja. Naja, das ist natürlich einer der... Der Film ist ja sehr fragmentiert in der Art und Weise, wie er seine Charaktere etabliert. Das wurde ihm auch vorgeworfen. Da wurde ihm eine Form der Oberflächlichkeit sogar vorgeworfen. Ich denke, dass er das sehr geschickt macht und dass es auch durchaus legitim ist, solche Sachen auf sich beruhen zu lassen. Das wird nie mehr aufgegriffen, aber das Thema des Vaters,
genau,
das problematische Vater-Sohn-Verhältnis, das ist natürlich psychoanalytisch auch hochgradig ausgedeutet schon, das natürlich auch so ein, in diesem Sinne auch eine Gewaltaufladung bereits enthalten kann. Das finde ich, deutet sich einfach an. Aber es ist eine von vielen Möglichkeiten. Und der Film öffnet halt viele dieser Möglichkeiten.
Ich finde aber, dass dieser Dialog so gut zu dem passt, was ihr im Buch schreibt. Ich kann jetzt nicht mehr zuordnen, ob es aus deiner Feder stammt, ja, oder aus der Feder des Kollegen. Aber ihr schreibt... He, also Friedkin, visualizes the sexually bizarre world as a sideline to the violence-based patriarchal American society. Und ihr sprecht dann auch vom dark underbelly der amerikanischen Gesellschaft. Und damit wird ja schon das Vatergesetz angesprochen oder das patriarchale Gesetz, in dem der Vater in mehreren Varianten in diesem Film auch immer wieder präsent ist.
Ja, das würde ja belegen auch wiederum, dass, dass die patriarchale Macht die starre Identität als destruktive Männlichkeit der Virus ist. Dann wäre das eigentlich die Motivation auch, ne? Also in diesem Fall.
Ich glaube, dass diese Lesart auf jeden Fall weiterverfolgt werden sollte. Vielleicht fühlt sich ja jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern motiviert, da mal weiter drüber nachzudenken. Was ich jetzt zum Abschluss noch gerne loswerden würde, ich würde gerne jedem dieses Buch empfehlen. Nicht, weil du mein Podcast-Partner und Freund bist, sondern es ist ein Buch, ich gehöre zu einem der ersten Leser und es ist ein Buch, was es in der deutschen Landschaft, in der deutschen Filmbücherlandschaft nicht gibt. Es ist undenkbar, es ist sehr selten geworden, bis unmöglich geworden, solche Bücher zu veröffentlichen. Was sehr schade ist, weil dieses Buch in kurzen essayistischen Kapiteln, die toll miteinander kommunizieren, einen Einstieg in diesen Film erlaubt, aber gleichzeitig auch eine sehr, sehr niedrigschwellige Einführung in die Ästhetik eines sehr komplizierten und komplexen Regisseurs ist. Es behandelt eben nicht nur Cruising und die ganze Entstehungsgeschichte und die Kontroversen darum. Ihr sprecht in einem Kapitel über die Musik, über die wir jetzt sehr wenig gesprochen haben, aber man kann bei diesem Film über sehr vieles sprechen und würde nicht zum Ende kommen. Ihr sprecht aber auch sehr viel über den Kontext innerhalb des Werkes von Friedkin, was für mich total bereichernd war, weil ich zugeben muss, dass Friedkin einer dieser Regisseure ist, den ich bisher ein bisschen spärlich oder ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und nach Cruising und To Live and Die in L.A. ist mir nochmal klar geworden, wie was für ein interessanter Regisseur das ist, wie seltsam seine Filme sind, die eher an Strukturen interessiert sind als an Charakteren und wie brillant die geschnitten sind. Sein Editing ist anders als bei vielen anderen Regisseuren. Es ist fragmentierter, es ist sprunghafter und es taucht aber dabei eben in Strukturen ein. Und ich finde, das wird bei eurem Buch deutlich. Es ist eine Empfehlung, auch wenn es englischsprachig ist, eine große Bereicherung, für die ich mich jetzt auch mal hier live vor Publikum bei dir bedanken will, dass ich das lesen durfte und konnte.
Das freut mich extrem. Vielen Dank. Ich denke auch, es ist ein Buch, das für ein großes Publikum gedacht ist. Also das auf Deutsch auch gar nicht hätte erscheinen können, weil ich gar nicht wüsste, bei welchem Verlag man ein Buch, das also eine Herangehensweise an einen Film, eine Werkmonographie bietet, das gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr leider. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es eben im englischsprachigen Raum recht gut verbreitet sein wird. Es ist in Deutschland auch über Amazon zu beziehen, ist auch nicht super teuer oder so. Es sind auch ein paar Bilder drin, die hast du jetzt noch nicht gesehen. Und ich hoffe natürlich auch, dass das entsprechend wahrgenommen wird und dem Film auch weiterhin zu seiner Unsterblichkeit verhilft.
Das hoffen wir auch mal, dass wir das mit unserem Podcast auch schon leisten. Mir ist klar, uns ist klar, dass wir diesem Film natürlich überhaupt nicht in einem Podcast vollständig Genüge tun können. Dieser Film ist sehr, sehr tief, bietet sehr viele Facetten, über die man sprechen könnte. Man könnte lange noch über die dokumentarischen Momente sprechen. Vieles davon hast du schon erwähnt. Es wäre sicherlich noch interessant gewesen zu sprechen, was sich verändert hat, warum es sich verändert hat, warum es diese Form der schwulen Szene auch in New York nicht mehr gibt, was natürlich viel mit sozioökonomischen Gründen zu tun hat,
klar,
haben wird. Aber all diese Dinge werden wir heute nicht mehr unterkriegen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr da draußen diesen Film jetzt entdeckt oder wiederentdeckt oder euch motiviert fühlt, ihn aus dem DVD-Regal oder VHS-Regal zu ziehen und einzuwerfen. Auf jeden Fall von meiner Seite erstmal viel Spaß bei Cruising und William Friedkins Film Cruising. Schöne Woche, schöne Zeit euch, viel Spaß.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut und demnächst werden wir uns ja mit einem weiteren großartigen Regisseur beschäftigen, David Cronenberg, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und bis bald an unser Publikum und an dich, Sebastian. Tschüss.